HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Diese Themen habe ich heute für Sie. Das Dunkelfeld ausleuchten. Die evangelische Kirche in Deutschland gibt neue Missbrauchsstudien in Auftrag. Lunch to go, wie die evangelische Jugendsozialarbeit in Frankfurt versucht, in Corona-Zeiten Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Bibelsprüche in der Videokonferenz, Konfirmandenunterricht in Corona-Zeiten. Angesichts der grassierenden Verschwörungsmythen rund um die Corona-Maßnahmen fragen wir dann im Gespräch mit dem Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragten Michael Blume, wie viel Religion steckt eigentlich im Verschwörungsglauben und was kann man tun, wenn einem in sozialen Medien die Verschwörungsthesen begegnen. Und schließlich mutvolle Musik auch in Corona-Zeiten. Die Gospelband Inner Ihm bringt ihre neue CD heraus. Das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche hat für viele ja ein eher katholisches Übergewicht, aber natürlich gab und gibt es sexuellen Missbrauch auch in den anderen Konfessionsfamilien, auch in den evangelischen Landeskirchen. Anders als bei der katholischen Kirche gab es aber im evangelischen Bereich bisher keine umfassende und bundesweit einheitliche Untersuchung zu den Zahlen und den Hintergründen. Das will die evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, jetzt ändern. Im Herbst sollen mehrere umfassende Studien starten.
Bei der evangelischen Kirche in Deutschland haben sich bis heute 770 Betroffene von sexualisierter Gewalt gemeldet. Es gibt niemanden in der EKD, der glaubt, das ist die ganze Wahrheit. Denn bislang wurde die Missbrauchsgeschichte der 20 Landeskirchen nie systematisch erforscht. Das soll sich nun ändern. Noch vor der Sommerpause will der Beauftragtenrat der EKD Studien in Auftrag geben. Dabei geht es nicht so sehr um das Ausmaß, sondern um Strukturen des Missbrauchs im deutschen Protestantismus. Und noch etwas ist anders als in der Missbrauchsstudie, die die katholische Bischofskonferenz 2018 vorgelegt hat, sagt Nikolaus Blum, Leiter des evangelischen Landeskirchenamts in München.
Es geht darum, alle Berufsgruppen in der Kirche zu erfassen, also eben sie nicht nur auf Pfarrerinnen und Pfarrer zu beschränken, sondern eben auch Kirchenmusiker, Religionspädagogen und was halt im kirchlichen Umfeld, was es da alles gibt. Das soll sich eben auch nicht nur auf Minderjährige beschränken, sondern eben auch auf Erwachsene, Behinderte, Schutzbefohlene etc.
Kerstin Klaus hat selbst sexuellen Missbrauch erlebt, als Jugendliche durch einen evangelischen Pfarrer in Bayern. Sie ist Mitglied im Betroffenenbeirat der Bundesregierung und findet es gut, dass es nun Studien geben soll. Der Kirche empfiehlt sie dabei, zwei Felder besonders in den Blick zu nehmen.
Es wird unterschätzt, wie groß sowohl in, ich sage jetzt mal, reformpädagogisch beeinflussten evangelischen Kreisen das Potenzial für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche war, wie groß aber auch natürlich in sehr geschlossenen Strukturen, die ich jetzt eher im pietistisch eng klerikalen Sinne sehe, das Potenzial für Machtmissbrauch und damit auch sexuelle Gewalt ist.
Umstritten bleibt das Thema Entschädigung. Die EKD empfiehlt den Landeskirchen individuelle Leistungen, die sich an gesetzlichen Schmerzensgeldbemessungen orientieren. Das können sogar fünfstellige Summen im mittleren Bereich sein. Entscheiden darüber sollen unabhängige Kommissionen bei den Landeskirchen, besetzt mit Medizinern, Psychotherapeuten, Sachverständigen. Doch die eigentlichen Experten fehlen in den Gremien, findet Kerstin Klaus.
Betroffenenbeteiligung, Fehlanzeige, Betroffene finden sich nicht in den Kommissionen. Solange die Kirche die Macht der Überschrift hat, Dinge unabhängig zu nennen und das einer externen Überprüfung entzieht, weigere ich mich, damit zu machen. Für mich sind diese Kommissionen nicht unabhängig.
Vor wenigen Wochen hat die katholische Bischofskonferenz mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Standards einer unabhängigen Aufarbeitung von Missbrauchsfällen vereinbart. In diesem Zusammenhang erwähnte der Missbrauchsbeauftragte Johannes Wilhelm Röhrig auch die evangelische Kirche. Was konkrete Strukturen der Aufarbeitung angeht, stehen wir noch mit leeren Händen da. So der Vorwurf, der in der EKD für ziemliche Irritationen gesorgt hat. Wir haben vielleicht andere Abläufe als die katholische Kirche, sagt Nikolaus Blum, aber wir kommen vorwärts.
Die Sensibilität für Missbrauchstatbestände und für sexualisierte Gewalt ist natürlich in den vergangenen Jahren erheblich höher geworden. Und nach meiner Wahrnehmung gibt es in den Institutionen niemand mehr, der diese Fälle herunterspielt oder sagt, das sind alles nur Randerscheinungen.
Bei einer unabhängigen Aufarbeitung geht es allerdings um mehr als nur um Sensibilität. Da werden Täter und auch Verantwortliche identifiziert und benannt. Das kann schmerzhaft werden, auch in der evangelischen Kirche.
Trotzdem nimmt sie es in Angriff. Die evangelische Kirche will im Herbst mit mehreren umfassenden Studien zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche beginnen. Tillmann Kleinjung war das mit den Details. Trotz aller Lockerung der Corona-Auflagen, noch immer gilt für viele, dass sie überwiegend zu Hause bleiben. Und das trifft unter anderem Kinder und Jugendliche hart. Viele Angebote, Freizeiteinrichtungen, Jugendzentren haben weiterhin die Türen zu. Vielen Jugendlichen fehlt eine soziale und pädagogische Begleitung, manchen fehlt ganz schlicht auch eine warme Mahlzeit. Damit wenigstens die nicht ausfällt, hat sich der Evangelische Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt eine Aktion ausgedacht und die heißt Lunch to Go.
Obst, ein belegtes Brot, etwas zu trinken und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Die Auszubildenden des inklusiven Café Rothschild packen Tüten und beladen damit einen Transporter. Das Ziel, das internationale Kinderhaus des Evangelischen Vereins für Jugendsozialarbeit in Frankfurt. Lunch to go heißt die Aktion, bei denen Jugendliche Essen für sozial benachteiligte Kinder machen. Angelika Totzer ist Leiterin des Kinderhauses im Bahnhofsviertel. Es gehe um mehr als nur Essen vorbeizubringen, sagt sie.
Die Kinder sind ja wirklich eingeschlossen teilweise in den Wohnungen. Gerade im Bahnhofsviertel haben sie nicht die Möglichkeit rauszugehen, einfach vor die Tür zu gehen und mal eine Runde zu laufen. Und da war es einfach wichtig, dass wir nach den Kindern schauen und uns kümmern und dann auch wirklich täglich uns um die Kinder kümmern.
Die Situation ist wie in vielen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wegen Corona angespannt. Normalerweise kommen um die 70 Kinder in der Woche beim Kinderhaus vorbei. Alle erreichen sie mit der Aktion nicht mehr und dieser kurze Kontakt reicht nicht aus, sagt Angelika Totzer und hofft auf Lockerungen.
Es ist im Moment ja wirklich auch so, dass die Kinder nur ihre Eltern haben und ihre Geschwister und da kommen sie an manchen Stellen einfach nicht weiter, also gerade was das Schulische betrifft. Und ich denke, sie geraten auch ins Hintertreffen. Also sie werden wirklich abgehängt, weil da ist niemand zu Hause, der ihnen so viel helfen kann.
Dann schauen wir nochmal. Habe ich einmal was für dich?
Mit Umut.
Genau.
Christian Telschow leitet die offene Kinder- und Jugendarbeit des Evangelischen Vereins. Auch er betont, wie wichtig der direkte Kontakt mit den Kindern ist. Deswegen haben sich die Sozialpädagogen neben den Lunchpaketen auch andere Aktionen ausgedacht. Christian Telschow.
In der Überbrückung und dieser Krisensituation im Moment gibt es zum einen digitale Angebote, die entwickelt wurden. Und es gibt auch reale Angebote, beispielsweise, dass an den Häusern, in denen die Kinder wohnen, zu den Balkonen hin Spiel-, Gesangs-, Spaßaktionen stattfinden und dort Kinder am eigenen Balkon quasi mitspielen, mit unterhalten werden und ihren Spaß haben und diese Beziehung auch stattfindet.
Bei den Kindern kommen die Aktionen jedenfalls gut an. Damit sie sich weiter über ihre Lunchpakete freuen können, wird die Aktion von der Stadt Frankfurt unterstützt und mitfinanziert. Wer möchte, kann aber auch zusätzlich auf der Internetseite des Evangelischen Vereins spenden.
Mittagessen und emotionale Nahrung. Mit der Aktion Lunch to Go versucht der Evangelische Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt, auch in Zeiten der Kontaktbeschränkung, mit seinen Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Davide De Dio berichtete. Und eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen bekommt in diesen Wochen die Auswirkungen der Corona-Pandemie drastisch zu spüren. Das sind all die Jugendlichen und ihre Familien, die jetzt eigentlich Konfirmation feiern wollten. Die Maisonntage sind ja eigentlich die traditionellen Termine dafür. Also geht der Konfirmandenunterricht in die Verlängerung und das meist auch digital. Zum Beispiel in der Gemeinde in Frankfurt-Nied.
Die Konfirmandenstunde beginnt normalerweise mit einer gemeinsamen Andacht im Kirchenraum. Dann arbeiten die Konfirmanden in Gruppen, zum Beispiel gestalterisch. Sie malen Bilder zu geistlichen Themen oder spielen Theater. Auch wird diskutiert, etwa über die 10 Gebote. Das geht nun alles so nicht mehr. Extrem bedauerlich, sagt Pfarrer Joachim Preiser.
Wenn es um Fragen des Glaubens geht, dann ist es nicht damit getan, ein Arbeitsblatt zu verschicken und das ausfüllen zu lassen. Wenn es um Glauben geht, da geht es um Auseinandersetzungen, da geht es um Interaktion, da geht es um Begegnungen, da geht es auch um kreative Arbeitsweisen.
Kreativität ist in der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Nied wegen der Kontaktbeschränkungen nun auch gefragt. Die Konfi-Stunde findet daher momentan online statt. Mitarbeiterin Mira Fröhlich organisiert die virtuellen Begegnungen.
Wir versuchen, Videokonferenzen oder mit Telefonkonferenzen uns zu sehen oder miteinander zu sprechen. Wir benutzen verschiedene Tools, wo wir zusammen was spielen können. Wir spielen über Scribble.io, das ist ein Spieleprogramm zum Malen. Wir benutzen zum Beispiel Poll, da kann man in Präsentationen Fragen stellen und die Konfis können darauf reagieren und antworten.
In den Online-Konferenzen wird auch thematisch gearbeitet. Da geht es dann zum Beispiel um Bibelsprüche und ihre Bedeutungen für die Konfirmanden. Die jungen Leute sollen in dieser Zeit vor allem aber auch Kontakt halten. Konfirmandin Lea erklärt, wie es ihr ergeht.
Also ich finde es schon schade, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen können. Aber wir treffen uns jetzt halt immer online und das ist halt jetzt schon anders, aber es geht jetzt auch mal.
Weniger thematisches Arbeiten, mehr Spielen. Lea findet, dass die Online-Konfi-Stunden die realen Treffen auf Dauer nicht ersetzen können. Und dennoch, auch online kann man neue Erfahrungen machen. So gab es zum Beispiel eine Videokonferenz mit dem Kirchenpräsidenten Volker Jung. Das kam sehr gut an.
Also ich fand das schon schön, weil wir durften ihn halt auch einfach was fragen, was er generell so macht. Und er hat halt einfach geantwortet und er hat uns halt, konnte uns halt auch mal was fragen. Er hat uns halt auch gefragt, wie das jetzt hinkriegen mit der Schule und so.
Pfarrer Preiser möchte in dieser Zeit für die Jugendlichen weiterhin ein offenes Ohr haben. Online ist das möglich. Da geht es dann etwa um Sorgen in der Familie, wenn zum Beispiel Angehörige momentan nicht besucht werden können. Für den Pfarrer sind die Online-Medien eine Hilfe. Doch gerade jetzt wird ihm einmal mehr klar, wie wichtig der direkte Kontakt unter den Menschen ist.
Ich glaube, was wir alle aus dieser Krise mitnehmen können, ist, wie sehr wir uns manchmal in Sicherheit wiegen. Und wir sind nicht so sicher und wir sind aufeinander angewiesen. Und das spüren wir, glaube ich. Wir brauchen einander.
Einsichten im Konfirmandenunterricht in diesen Wochen digital und meist mit Open End. Denn noch weiß niemand so recht, wann die Konfirmationen, die jetzt alle verschoben sind, nachgeholt werden können. Da ist langer Atem gefragt. Wie sich Pfarrerinnen und Konfirmandinnen darauf einstellen, hat hr-Inforeporter Andreas Heigen in einer Frankfurter Gemeinde erkundet.
hr-Info. Himmel und Erde.
Leere Kirchen auch am Sonntagmorgen, das waren ja einige Wochen lang die Bilder, die wir zu sehen bekommen haben. Inzwischen sind wieder Gottesdienste in Kirchenräumen möglich, aber die meisten Plätze in den Kirchen bleiben nach wie vor leer. Das fordern die Abstandsregeln. In diesen Wochen ließ deshalb der tschechische Theologe Tomáš Halík aufmerken, seine These, die Bilder von leeren Kirchen sind ein Bild für die Zukunft von Kirche. Und darüber sollten sich die Verantwortlichen auch nicht hinwegtäuschen lassen durch die teils starke Nachfrage nach digitalen YouTube-Gottesdiensten.
Er hat eine gute Nachricht zu verkünden, der Prager Erzbischof Dominik Kardinal Duka hier im tschechischen Fernsehen zur besten Sendezeit. Heute habe ich mich mit den Vertretern der anderen christlichen Kirchen an die Regierung gewandt und wir haben einen Vorschlag unterbreitet, damit der Gottesdienstbetrieb wieder aufgenommen werden kann, mit allen nötigen Einschränkungen. Kann das der Weg zurück zur Normalität sein? Zumindest einer in Tschechien schüttelt auf diese Frage hin den Kopf. Tomáš Halík, einer der prominentesten Katholiken des Landes. Er ist Pfarrer der akademischen Pfarrgemeinde der Karls-Universität, Soziologieprofessor, im Kommunismus Mitglied der verfolgten Untergrundkirche und der wortmächtigste Kirchenkritiker in Prag. Die leeren Kirchen, sagt er, seien eine Art Zeitmaschine. Es ist ein Einblick, wie Kirche schon bald aussehen könnte. In großen Teilen der Welt haben sich die Kirchen über die vergangenen Jahre hinweg gelehrt, die Priesterseminare, die Klöster. Wir sind dem hier in Tschechien mit der Einfuhr von Priestern aus Polen und anderen Ländern begegnet, aber das ist überhaupt keine Lösung. Ich denke also, die Krise zeichnet jetzt ein prophetisches Bild, wie die Kirche in einer Generation aussehen könnte, wenn sie sich nicht ändert. Welche Veränderungen das sein können und sollten, davon hat Tomáš Halík eine klare Vorstellung. Die Priesterweihe für verheiratete Männer, mehr Aufgaben und Ämter für Frauen und generell konsequente Schritte auf dem synodalen Weg, wie in Deutschland. Das, was derzeit in den Kirchen Mitteleuropas passiere, sei letztlich eine Fortsetzung des unverstandenen Zweiten Vatikanischen Konzils, urteilt Tomáš Halík. Ich habe den Eindruck, dass sich heute, wo Papst Franziskus einige Reformen des Konzils radikalisiert, in einigen Ländern eine Opposition gegen den Papst bildet und stattdessen Zustimmung zu den populistischen Regierungen kundgetan wird. In Polen, Ungarn und auch der Slowakei sei das offenkundig. Das, was jetzt in der Corona-Krise passiere, sei auch für die Kirche eine Art Beschleuniger der Entwicklungen, die ohnehin eintreten würden. Die Kirche müsse den Suchenden eine Heimat bieten, sich selbst stärker als suchend begreifen und vor allem gesellschaftspolitisch stärker Position beziehen, gerade auch in Tschechien und den umliegenden mitteleuropäischen Ländern.
Nachschub populismu. To je velmi nebezpečná infekční nemoc.
Das Aufkommen des Populismus ist eine gefährliche, ansteckende Krankheit. Es ist nötig, dass es Institutionen gibt, die wie ein Immunsystem wirken. Ich denke, dass Universitäten, eine freie Presse und die Kirche dieses Immunsystem sein können. Sie sollten eine Allianz bilden gegen diese politisch-ideologischen Infektionen in der Gesellschaft. Wie aktuell das Bild von den Infektionen werden würde, ahnte Halík vor ein paar Wochen noch nicht. Für die Nach-Corona-Zeit aber ist seine Hoffnung auf eine andere Rolle der Kirche noch relevanter als vorher. Davon ist er überzeugt.
Leere Kirchen auch jenseits von Corona. Kilian Kirchgessner über die Thesen des tschechischen Theologen Tomáš Halík zur Zukunft der Kirche. Corona ist gar nicht schlimm, weniger schlimm jedenfalls als eine Grippe. Und das Virus selbst hat Bill Gates in die Welt gesetzt, um die Weltherrschaft zu erlangen. Und deshalb müssen wir jetzt alle geimpft werden. Mit der Corona-Krise sind in den vergangenen Wochen und Tagen auch die Verschwörungsmythen ins Kraut geschossen. Millionenfach über soziale Medien verbreitet, treiben sie inzwischen die Menschen auch auf die Straßen. Woher kommen eigentlich diese Vorstellungen? Sind sie gefährlich oder nur Spinnertum? Und kann oder soll man etwas dagegen tun? Dr. Michael Blume ist Religionswissenschaftler, Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Verschwörungsmythen. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit ihm gesprochen.
Herr Blume, wir müssen gleich zu Beginn mal was klären. Sie sprechen ja nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen. Warum denn?
Eine Theorie ist eine wissenschaftliche Erklärung. Wenn jemand dagegen sagt, irgendwie Juden oder Freimaurer oder Hexen beherrschen die Welt, dann ist das keine wissenschaftliche Theorie, dann ist das ein Mythos.
Mhm. Wie viel Religion steckt denn in diesem, ich nenne es jetzt mal Verschwörungsglauben?
Tatsächlich ist es ein Verschwörungsglauben und er funktioniert wie eine umgedrehte Religion. In den gewachsenen Religionen, da lernen wir, dass eine gute Macht die Welt regiert. Positiven Weltanschauungen, ist es die Vernunft, sind es die Menschenrechte? Und im Verschwörungsglauben, da lernen wir, eine böse Macht beherrscht die Welt. Die kontrollieren alles, die beherrschen alles und die wollen uns Übles. Also man kann sich das tatsächlich vorstellen wie eine umgedrehte Religion.
Und glauben die das wirklich? Ist es wirklich ein Glaube?
Tatsächlich ja. Es gibt viele, die schaden sich dann auch selber. Also zum Beispiel verabreichen sich Medikamente oder Chlorbleiche, die ihnen schaden, zerbrechen ihre Familien, ihre Freundschaften. Manche haben große Nachteile im Beruf. Also das heißt, die Menschen, die das wirklich glauben, dass sie in einer solchen Verschwörungswelt leben, die beschädigen andere und auch sich selber. Das ist also wirklich schlimm. Man kann sich das am ehesten vorstellen wie ein Abtauchen in eine Sekte, wo die Leute dann nicht mehr rausfinden und tatsächlich ihr Leben und das Leben anderer an die Wand fahren.
Diese Idee, diesen Vergleich hatte ich auch mit einer Sekte. Ich war gar nicht sicher, ob man das so vergleichen kann. Aber jetzt bringen Sie diesen Vergleich auch.
Tatsächlich ist es so. Sie glauben nur noch ihren eigenen Gefühlen und dem, was in ihrer Internetblase verkündet wird. Lesen keine Zeitung mehr, gucken keine Tagesschau mehr, blockieren quasi alle Informationen von außen. Und das ist dann tatsächlich wie eine Sekte.
Nun haben am vergangenen Wochenende auch hochrangige und wissenschaftlich gebildete katholische Bischöfe und Kardinäle ganz offen Verschwörungsmythen verbreitet. Wie beurteilen Sie das denn?
Tatsächlich ist es so, dass man durch eine hohe Bildung nicht automatisch davor geschützt ist. Also es kommt eher darauf an, welche Erfahrungen haben Menschen in den ersten beiden Lebensjahrzehnten gemacht. Haben sie die Erfahrung gemacht, dass die Welt ein guter Ort ist, dass sie anderen Menschen vertrauen können, dass sie Wissenschaften vertrauen können? Oder sind sie autoritär erzogen worden? Haben sie vielleicht sogar Gewalt erfahren? Hat man ihnen vermittelt, dass sie niemandem trauen können? Dann kann es auch sehr intelligente Leute erwischen, häufiger übrigens Männer, weil wir Männer eben oft nicht gelernt haben, über Gefühle zu sprechen, fallen wir da etwas häufiger drauf rein als Frauen.
Aber nun, bei Bischöfen könnte man doch davon ausgehen, bei katholischen Bischöfen, dass sie eben diesen guten Glauben haben, von dem Sie am Anfang gesprochen haben.
Ja, das Tückische ist eben, jede Religion und jede Weltanschauung kann ich umformen in einen Dualismus. Das heißt, ich sage, wir sind die Guten und die anderen, das sind die absolut Bösen. Das sind die, die vom Teufel besessen sind. Also das heißt, jede Religion oder jede Weltanschauung kann man so dualistisch umformen. Und das geht in der katholischen Religion so, dass man zum Beispiel wirklich glaubt, der Satan, der sei so eine Art Gegengott und würde quasi die gute Gottheit zurückdrängen und die Welt bedrohen. Und dann hat man plötzlich das Gefühl bei den Leuten, man ist wieder im Mittelalter.
Herr Blume, welche Rolle spielen denn die digitalen Medien für diese neuen Verschwörungsmythen?
Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind in der Menschheitsgeschichte, haben wir sehr positive Entwicklungen gehabt, aber auch eine Explosion von Verschwörungsmythen. Tatsächlich sind die meisten dieser Verschwörungsmythen uralt, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende alt, aber es wird halt durch die neuen Medien dann immer wieder aktualisiert. Also Sie können sich vorstellen, als dann der Buchdruck da war und die Leute plötzlich Bilder gesehen haben, wo Juden und Frauen den Hexensabbat auf den Berg begehen, dann haben die Leute das geglaubt, weil sie haben es ja gesehen, sie haben die Drucke gesehen. Und genauso haben Sie heute Leute, die, weil sie es im Internet sehen, in Videos sehen, noch dazu in Gruppen sind, wo andere dem zustimmen, das dann auch alles glauben. Also das heißt, die Mythen an sich sind nicht wirklich neu, aber sie werden immer wieder neu quasi aufbereitet und auch radikalisiert.
Sie sind ja Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung und ein wichtiger Aspekt bei vielen Verschwörungsmythen ist ja gerade der Antisemitismus. Wie gefährlich ist das?
Natürlich, Antisemitismus hat immer wieder zu Gewalt geführt, immer wieder schon im Mittelalter und dann natürlich in Deutschland im 20. Jahrhundert bis zum Holocaust. Und das wirklich Krasse, was wir jetzt erleben in diesem sogenannten libertären Antisemitismus, diesem digitalen Antisemitismus, ist, dass die Leute gar nicht mehr bestreiten, dass es den Holocaust gegeben hat, sondern ganz viele von denen sagen, ja, also den Holocaust hat es gegeben und den Zweiten Weltkrieg, weil die Juden, weil die Rothschilds das selber herbeigeführt haben. Die wollten nämlich erzwingen, dass der Staat Israel gegründet wird und deswegen haben die den Holocaust inszeniert. Und da kann man sich also wirklich vorstellen, wie gruselig das ist. Mhm. Und dann haben Sie plötzlich Leute, die zum Beispiel einen Judenstern auf die Demonstration mitbringen und sagen, Impfgegner werden verfolgt wie die Juden. Also da ist man fassungslos. Da wird also die schlimmsten Verbrechen werden verharmlost und die Leute setzen sich selber in die Opferrolle und verachten wieder jüdisches Leben und verachten den Staat Israel.
Da bleibt natürlich die Frage, was tun, wenn uns diese Verschwörungsmythen oder dieser Verschwörungsglaube im Netz begegnet? Dagegenhalten, ignorieren?
Im Netz können Sie fast nichts erreichen, denn wenn Sie den Leuten antworten und Sie können bei mir auf meinem Blog nachschauen, ich habe Hunderte, Tausende von Kommentaren. Mit manchen bin ich seit Jahren im Diskurs, da erreicht man wenig. Warum? Weil die ziehen sich dann immer wieder in ihre digitale Blase zurück und munitionieren sich neu. Also da gilt die Regel, don't feed the trolls, Trolle nicht füttern, die nicht noch stärker machen. Das kann jeder nachschauen, dass man da wenig erreichen kann. Was etwas bringt, sind tatsächlich persönliche Gespräche, direkte Gespräche. Da kann ich schauen, erreiche ich die andere Person noch? Kann ich die aus diesem Glauben an das Böse, an die Weltmacht des Bösen noch herausholen. Ehrlicherweise muss man aber sagen, umso länger die Menschen da drin stecken, umso schwerer ist das. Und irgendwann erreicht man sie halt auch nicht mehr.
Verschwörungsmythen im Netz und wie wir damit umgehen können, darüber hat meine Kollegin Petra Diebold gesprochen mit dem Religionswissenschaftler und baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Dr. Michael Blume. Wer mehr von ihm zu dem Thema wissen will, dem empfehle ich seinen ganz neuen und informativen Podcast unter dem Titel Verschwörungsfragen. Da werden auch einige der Corona-Mythen im Detail beleuchtet. Wenn man es nicht schon sowieso wusste, in diesen Corona-Wochen zeigt sich, dass Musik viele Menschen berührt, tröstet, bestärkt und ermutigt. Deshalb findet es auch so viel Anklang, wenn Musiker aller Stilrichtungen und Genres aus dem heimischen Wohnzimmer oder auf leeren Konzertbühnen spielen und singen und ihre Melodien und ihre Worte per Internet den Menschen aufs Ohr schicken. Dabei stellt das die Musiker selbst vor ziemliche, auch technische Herausforderungen. Denn etwa auch Bandmitglieder können sich ja möglicherweise gar nicht treffen. Das gilt zum Beispiel für die vier Musiker der Gospel-Jazz-Band Inner-Ihm. Der Bassist lebt in Marburg, der Pianist in Karlsruhe, Sängerin und Schlagzeuger in oder in der Nähe von Heidelberg. Und trotzdem ist es ihnen gelungen, eine neue CD zu produzieren. Tanz mit mir heißt die CD mit 5 neuen Titeln. In dieser Woche ist sie erschienen.
Es gibt was zu feiern, doch ich bin nicht so weit. Bis das bei mir ankommt, brauch es noch Zeit. So verstreichen die Tage, der Moment schleicht vorbei. Kein Lied, nur ein Gefühl, doch ich lass es nicht frei. Dann kommst du mit Musik und es
Musik machen in Corona-Zeiten, das geht auch über Distanz, erzählt Sängerin Tine Wichmann.
was für uns gut möglich ist. Und ich glaube, für uns auch nur deswegen, weil wir recht gut eingespielt sind miteinander, ist, dass jeder zu Hause etwas aufnimmt und so Spuren hin und her geschickt wurden. Da kam eine Klavierspur bei uns hier in Heidelberg-Schwiesheim an. Dazu wurde dann in einem zweiten Schritt Schlagzeug aufgenommen. Das Ganze ging dann nach Marburg, wurde da mit einem Bass gespielt, kam dann wieder zurück und wurde von mir besungen. Und so hat jeder an seinem Ort, aber wir dann letzten Endes alle gemeinsam Musik gemacht.
Die Schwierigkeit ist ja, in Zeiten sozialer Distanzierung musikalisch nahe beieinander zu sein.
Ich denke, da spielt es für mich eine große Rolle, dass wir mit Enaim nun ja schon seit 5 Jahren miteinander Musik machen. Ich kenne die Jungs musikalisch schon gut genug, dass ich das auch ohne ein Bild und ohne eine tatsächliche Präsenz verstehen kann, was da musikalisch passiert.
Tanz mit mir, komm in meinen Arm, in meine Hand, dreh dich langsam, mit dich seine Mann, und alles andere ist egal. Komm hier jetzt dorthin.
Die 5 neuen Songs von der Band Enaim sind auf CD erhältlich, aber auch auf den verschiedenen Streaming-Plattformen im Internet. Denn gerade in Corona-Zeiten ist der Bedarf an tröstender Musik übers Netz groß, hat Tine Wichmann erfahren.
Was ich erlebe und was zu mir auch an Rückmeldung kommt, ist, dass sich viele Leute getröstet und aufgehoben fühlen in einer Emotionalität und in einem geistlichen Wort.
Auch wenn der Tanz in den Mai in diesem Jahr ausgefallen ist, Tanz mit mir, das ist die neue CD der Gospel-Jazz-Band Enaim. Ich habe darüber mit Sängerin Tine Wichmann gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.